Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Gier ist gut, Gier ist richtig und Gier ist gesund. Das sagt der Finanzhai Gordon Gekko in Oliver Stones Spielfilm Wall Street im Jahre 1987. Beinahe ein Vierteljahrhundert ist das hier. In der Zwischenzeit haben wir verschiedentlich über solche Sätze nachgedacht, vor allem letzthin, in Zeiten von Wirtschaftskrisen, gigantischen Bonis und hochverschuldeten Staaten. Wall Street, das war ein erster Film über die Finanzwelt in neuerer Zeit. Jetzt, in letzter Zeit, gibt es einige mehr und über eine Auswahl von diesen Filmen über die Finanzwelt, über Finanztheorien und Krisen wollen wir heute reden. Und zwar mit Marcy Goldberg, Filmhistorikerin und Kulturkritikerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und mit einem Gast hier an unserem Kulturstammtisch, nämlich Philipp Mayer von der Wirtschaftsredaktion von Radio DRS. Beginnen wir mal bei dem Film, der den Anfang gemacht hat, bei Gier ist gut, Wall Street Nummer 1, 1987. Ein Film, der lustigerweise gab es den schon mal als Titel, nämlich 1929. Aber dieser hier, der stammt von 1987, stammt von Oliver Stone. Und da geht es mal um diese Finanzwelt. Hat sich denn der Blick inzwischen in den Jahren, in diesem Vierteljahrhundert gewandelt auf diese Finanzwelt, Philipp Mayer?
Der Blick hat sich auf jeden Fall ein Stück weit gewandelt, da andere Akteure ein Stück weit dabei sind. Es hat sich ein bisschen von einem reinen Pokerspiel zu einem Tummelfeld von Mathematikern, Physikern und Ingenieuren gewandelt, die eigentlich nichts mehr produzieren, außer Geldprodukte.
Das will eigentlich heißen, dass die Finanzwelt größer geworden ist in der Zwischenzeit und dass mehr Leute daran beteiligt sind, in anderen Worten.
Und dass wir über andere Summen reden. Wir sind aus einem Millionenspiel in ein Milliardenspiel gekommen. Es sind Nullen dazugekommen auf verschiedensten Ebenen.
Wann ist denn das passiert eigentlich? Wissen wir das? Wir haben uns das anderen Tags mal gefragt, wann wurden denn aus den Millionen plötzlich Milliarden?
Es scheint so, als sei das erst in den letzten wenigen Jahren geschehen. Also ich kann es nicht genau quantifizieren, wann es war. Es war eigentlich in den letzten Jahren, als auch die Finanzprodukte eben komplizierter wurden, als die Computer eingezogen sind in die Börse und es einfacher war, kompliziertere, breitere Produkte, breiter strukturierte Produkte anzubieten.
Marcy Goldberg, dieser Film, den haben Sie natürlich jetzt auch wieder geschaut in der Vorbereitung auf diese Sendung Wall Street von 1987, und da haben wir diesen Gordon Gekko, ein Sinnbild für Gier, für einen Finanzhai. Es scheint fast, als hätte man sich in der Zwischenzeit an solche Figuren einfach gewöhnt. Dazumal schien er außerordentlich.
Ja, Gordon Gekko ist eine Kultfigur, ist zu einer Kultfigur geworden. Und die flammenden Reden, die er in diesem Film gehalten hat, die alle so, glaube ich, vom Regisseur Oliver Stone als ironisch gemeint wurden und als Selbstdemontage. Die sind jetzt zu Slogans geworden für eine neue Generation von Menschen, die in der Finanzwelt arbeiten. Als damals Gordon Gekko gesagt hat, Gier sei gut und Egoismus sei die treibende Kraft und so. Er war eine sehr, also als ironische Figur gemeint. Aber seither hat man das wirklich ernst genommen. Ja. Und in der Fortsetzung in Wall Street 2 sagt er auch selbstironisch über sich selber, früher habe ich behauptet, Gier sei gut. Inzwischen ist es auch legal geworden, so zu handeln. Mhm. So wie er gehandelt hat im ersten Film, das war nicht legal, er ist ins Gefängnis geschickt worden. Aber seither ist es gang und gäbe, so mit korrupten Mitteln ans Geld zu kommen.
Money Never Sleeps, Wall Street 2, das Geld schläft nicht, 2010. Ebenfalls von Oliver Stone. Im Normalfall sagt man, eine Fortsetzung eines Filmes, das muss eigentlich nicht sein. Hätte er diesen drehen sollen oder nicht? Philipp Mayer.
Ich habe zuerst gesagt, nein, er hätte ihn nicht drehen sollen. Wahrscheinlich musste er ihn trotzdem drehen. Wahrscheinlich musste er aufzeigen, eben genau unter anderem dieses, was hier gesagt wird, nämlich, dass diese Gier in einem gewissen Sinne zum Normalfall geworden ist. Und er musste eine andere Sünde quasi heranziehen, nämlich die Rache. Das Motiv der Rache ist in diesem Film. Der der Kernantrieb der Menschen. Es ist immer noch Macht, aber es ist weniger Gier, sondern es ist nun Rache als Kernmotiv. Und wahrscheinlich musste er das heranziehen, um diese veränderte Welt zu zeigen, um möglicherweise, vielleicht war es ein Motiv, ich weiß es nicht, ich habe ihn dazu nicht gehört, eben darzustellen, dass diese Welt nun, oder er hat ein bisschen Angst bekommen, dass dieses Beispiel, das er geschaffen hat mit Gordon Gekko, möglicherweise als positive Figur in Erinnerung bleibt.
So als Handbuch quasi.
Quasi als Handbuch. Und jetzt musste er das Gegenbeispiel aufzeigen und zeigen, was eigentlich daraus geworden ist.
Wir sind im Bereich Spielfilm und wir haben noch einen zweiten angeschaut. Und die Spielfilme, die visieren ja ein bisschen auf nicht, wie funktioniert das Ganze. Darauf kommen wir bei den Dokumentarfilmen noch zu sprechen. Hier geht es mehr, was tut das eigentlich mit den Menschen? Und der zweite Spielfilm, den wir gesehen haben, Margin Call, der kommt von 2011. Da geht es um 24 Stunden im Leben und Funktionieren einer Investmentbank in New York zwischen Hochrisikogeschäft und astronomisch hohen Gehältern. Gier ist gut, das hat Gordon Gekko gesagt, das haben wir schon gehört. Aber hier jetzt in diesem Margin Call ist der zentrale Satz eigentlich der, be first, be smarter or cheat. Also sei Erster, sei Gescheiter. Marcy Goldberg, wie hat Ihnen dieser Film gefallen?
Margin Call hat mir ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand ihn nicht so genial wie der erste Wall Street von Oliver Stone. Ist wirklich ein genialer Film und von dem Drehbuch her, von den schauspielerischen Leistungen her. Ich denke, Margin Call spielt nicht in der Liga. Man muss auch sagen, das ist ein Erstlingsfilm. Dieser Regisseur J.C. Chandor hat vorher Dokumentarfilme gemacht. Das war sein erster großer Spielfilm. Aber J.C. Chandor, wie auch Oliver Stone übrigens, ist der Sohn eines Börsenmaklers und hat offenbar auch für ihn war es auch wichtig, einen Film zu diesem Thema zu machen. Er hat auch ein Gespür für die Stimmungen in dieser Finanzwelt. Und das ist etwas, was, glaube ich, in all den drei Filmen, Wall Street 1 and 2 und auch Margin Call, sehr klar rüberkommt, einfach so optisch und von der Stimmung her, was das heißt, in dieser Welt unterwegs zu sein, was für Menschen, Gattungen dort unterwegs sind, auch rein optisch. Diese ganzen Bildschirme mit den tickenden Zahlen und wie die Leute angezogen sind. Und man merkt auch, dass er sehr viel recherchiert hat. Also wir kommen nachher auf die Dokumentarfilme zurück, aber sehr viele Erkenntnisse, die diese Doc-Filme liefern, findet man nachher wieder in diesen Spielfilmen auch. Mhm. Also die Filme versuchen nicht nur, diese Ereignisse zu dramatisieren und anhand von einer Anzahl Personen irgendwie menschlich zu machen. Es fließt sehr viel auch Analyse da rein. Mhm. Und in jedem Film gibt es eine Szene oder ein paar Szenen, wo jemand eine Rede hält, wo es wirklich darum geht, was ist aus der amerikanischen Gesellschaft geworden. Früher haben wir Güter produziert, jetzt ist das alles so abstrakt und nebulös mit diesen Finanzgeschäften, die eigentlich nichts produzieren, nichts herbringen. Die ganze Lifestyle-Frage mit Prostituierten und Kokain und so weiter, das wird also alles ganz klar in den Film eingebaut, um diese Welt auch zu analysieren, also jenseits von dem Drama dieser 24 Stunden im Leben der Bank.
Und was Margin Call schafft, im Gegensatz zu Wall Street 2, ist wirklich, während Oliver Stone versucht, die Figur Gordon Gekko zu einem guten Ende zu bringen, wird hier wirklich darauf geschaut, diese Welt abzubilden oder darzustellen, wie sie, Sie haben das schon angetönt, wie sie eben funktioniert in ihr, wir haben zwar immer noch diese Macho-Figuren, wir haben immer noch die Money-Talks-Figuren, aber auf der anderen Seite diese sterile, kühle, mathematische Welt, dass der Rocket Scientist, der NASA-Typ eigentlich jetzt in der Finanzbranche arbeitet, weil er da mehr Geld bekommt, im Prinzip das Gleiche macht, vor Bildschirmen sitzt und mathematische Formeln ausrechnet. Mhm. Und quasi die Distanzierung von dem eigentlichen Geschäft noch viel größer geworden ist, als Wall Street 2 nur anspricht.
Es geht ja auch um einen menschlichen Gesichtspunkt in dem Ganzen drin. Also man hat so zwei oder drei Figuren in diesem Margin Call, die eigentlich das Gute wollen. Eben dieser ehemalige Mitarbeiter der NASA, der da plötzlich vor dem Computer in der Finanzwelt landet, weil er mehr Geld verdient. Eigentlich ist das ja der Good Guy in diesem Film und stolpert da in was rein, was irgendwie... Sind Sie nicht einverstanden?
Nein, ich bin mir nicht sicher, ob er der Good Guy ist, weil sein Motiv ist letztlich nicht... Also sein Motiv in dieser Branche drin zu sein, ist auch nicht lauter.
Nein,
als das Motiv der anderen.
Geld verdienen und mehr.
Genau, und er, eben, da können wir jetzt ins Erzählen, wie der Film ausgeht, und das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, gegen das Ende sieht man das bei verschiedenen Figuren, dass dieses Good-Guy-Image, das sie am Anfang aufgebracht haben, am Schluss trotzdem in mehr Geld wieder endet.
Ich denke, es ist etwas Positives an all diesen Filmen, dass die meisten Figuren ganz klar eine gute Seite haben und auch eine schlechte Seite. Also abgesehen von Gordon Gekko, der vielleicht wirklich so eine teuflische Figur ist, wobei auch er zeigt dann irgendwann auch menschliche Seiten. Aber die Filme versuchen zu zeigen, das Problem ist nicht, dass es ein Bösewicht gibt, sondern es ist ein System. Mhm. Und wie die Leute funktionieren innerhalb dieses Systems. Was man sieht auch bei Wall Street 1 in den 80er Jahren, das Problem ist dieses Insider-Trading, oder dass die Leute unerlaubte Geschäfte tätigen mit Wissen, die sie, dass sie nicht haben sollen oder nicht darauf reagieren sollen. Und das war das Problem von damals. Was der neue Wall Street-Film zeigt und was Margin Call auch zeigt, ist ein ganz anderes Problem. Und zwar diese computergenerierten Finanzprodukte, das ganze Problem mit Derivaten, mit Credit Default Swaps und so weiter, das ist alles außer Kontrolle geraten und die Aufsichtsbehörde tut ihren Job nicht. Und das ist ein großer Unterschied. In Wall Street 1 gibt es dieses SEC, oder the Securities and Exchange, die kontrollieren und am Schluss, die kommen und holen diese Typen und schicken sie ins Gefängnis. Und heutzutage ist das eben nicht passiert. Da gab es irgendwie eine andere Art von irgendwie wie Politik, wie irgendwie das Juristische, das Politische und das Finanzielle irgendwie zusammen unter einer Decke waren und dass das unter anderem zu dieser Krise geführt hat, das zeigen diese Filme. Und darum sage ich auch, genau, das geht dann wirklich in Richtung Systemanalyse. Mehr als nur irgendwie Good Guy und Bad Guy. Wobei ich denke, bei Margin Call spielt Jeremy Irons dann ganz klar ein Bad Guy und er spielt ihn auch mit Genuss.
Das stimmt natürlich schon. Kürzlich beim Nachtessen mit Freunden haben wir davon geredet, wie man Finanzkrisen überhaupt verfilmen kann außerhalb des Dokumentarfilms. Und dann hat jemand den wunderbaren Vorschlag gemacht, man könnte das Ganze eigentlich als Marionettentheater verfilmen mit unsichtbaren Fäden obendran. Und wer die Fäden hält, das bleibt dann noch zu ermitteln.
Ja, nur die Frage ist, wer hält diese Fäden? Das ist gar nicht so. Also wir kommen wahrscheinlich dann bei meinem Dokumentarfilm noch darauf zu, wo gesagt wird, wer diese Fäden hält. Aber da bin ich mir dann eben nicht so sicher. Da können wir vielleicht noch.
Die Dokumentarfilme gehen auf alle Fälle auf diese Spur. Und darauf wollen wir jetzt gleich zurückkommen. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser Thema sind heute Filme zur Finanzkrise. Und zu Gast sind Marcy Goldberg, Filmhistorikerin aus Kanada, und unser Gast Philipp Meyer von der Wirtschaftsredaktion von Radio DRS. Eben, die Dokumentarfilme, von denen gibt es einige. Und wir wollen mal wo anfangen? Vielleicht beim kanadischen Dokumentarfilm vom Jahr 2008. Ein relativ formal strenges Konzept. Encirclement auf Englisch, ein Dokumentarfilm über den Neoliberalismus, und da kriegen wir ganz viele Talking Heads, die darüber referieren, über Vor- und Nachteile, über dieses neoliberale Denken. Mir schien das konsequent, aber auch etwas langweilig.
Auf keinen Fall. Nein, ich bin ein großer Fan von diesem Film. Der heißt, glaube ich, auf Deutsch Die Umzingelung. Und das ist einfach ein ganz anderer Art von Film, der andere Ansprüche hat. Das ist das geht ganz klar in eine didaktische, pädagogische Richtung. Aber der Film zeigt auch, der Film erklärt uns, wie ganz viele Sachen funktionieren. Und das erzeugt auch eine andere Art von Freude und Genuss, weil es wird sehr oft behauptet im Zusammenhang mit diesen Finanzfragen, das sei so kompliziert und einfache Menschen können das gar nicht verstehen und ich mit nur irgendwie 2 Semestern Wirtschaft im Nebenfach vor 20 Jahren wäre gar nicht in der Lage und so. Mhm. Und dieser Film rollt das alles auf und bringt sehr tolle Redner und Rednerinnen, die sehr gut erklären können, was ist das neoliberale Denken, wie funktioniert das, was sind die Argumente dafür und dagegen, was hat das für Auswirkungen, wie hängt dann Demokratie und Wirtschaftssystem miteinander zusammen und so weiter. Und das wird alles so schnörkellos erzählt, schwarz-weiß, Talking Heads, ein bisschen Jazzmusik zwischendurch, damit man ein paar Denkpausen hat. Ich finde den Film sehr mutig und wirklich sehr genial in seiner Art. Und ich denke, es ist auch ein Gewinn, dass er auch auf DVD rausgekommen ist. Weil ich muss schon gestehen, im Kino, ich habe den Film das erste Mal in Nyon gesehen, in Vision du Réel, Dokumentarfilmfestival, wo er auch den großen Preis gewonnen hat. Das war ein bisschen anstrengend, dass das einfach in einer Sitzung, man wollte oft einfach Stopp machen und Notizen oder zurückspulen. Und jetzt
was haben Sie jetzt gerade gesagt, genau, dieser Punkt? Man sitzt im Kinosaal und denkt sich, oh, was war jetzt das? Also Langweilig war vielleicht ein großes Wort. Ich meine, vielleicht
überfordernd
eher
vielleicht.
Überfordernd, dass man manchmal da sitzt und denkt, was war jetzt das schon wieder für ein Gedanke? Ja, also es ist wie eine zweistündige echte Philosophiestunde.
Das geht ein bisschen schnell vorbei, aber jetzt auf DVD ist optimal, weil das ist wie in einem Buch blättern. Man kann,
man kann wieder zurückgehen. Ja, ich dachte zuerst auch, oh Gott, eine Geschichtsstunde in Schwarz-Weiß. Und muss auch sagen, er zeigt wirklich den Weg auch sehr schön auf und er zeigt gewisse Hintergründe auf. Für mich allerdings bedient er sehr stark auch ein bisschen, also er steuert, er versucht einem sehr klar in eine Richtung und auf eine Meinung zuzusteuern. Er bedient dabei auch gewisse Verschwörungstheorien, die immer wieder da sind, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind in diesem Zusammenhang, selbstverständlich und auch bewiesen sind. Allerdings macht er das auf eine Art und Weise, beispielsweise die beiden Figuren, es sind letztlich drei, die eigentlich die Seite der Neoliberalisten einnehmen oder sogar der Libertarian, also die Wirtschaft ja naturalistisch darstellen und sagen, das sei alles so, wie das eigentlich von der Natur gewollt ist und deshalb dürfe man da nicht eingreifen. Das ist die weitestgehende Form. Diese werden als ganz schwache, windige, wieselige Figuren dargestellt in diesem Film. Und
die sind auch so. Ich meine, der Filmemacher stellt Fragen und die versuchen, diese Fragen zu beantworten und schaufeln im Prinzip ihr eigenes Grab, weil das, was sie zu sagen haben, wirklich nicht überzeugend ist. Und ich denke, ich sehe das nicht als irgendwie Propaganda-Versuch, sondern wenn man wirklich ein Licht wirft auf diese Argumente und vergleicht sie mit anderen Argumenten, merkt man, wie schwach sie sind zum Teil. Wie auch eben bei Gordon Gekko. Das sind alles kleine Geckos.
Das stimmt, in diese Richtung geht es. Ich möchte damit nur sagen, man sollte auch bei diesem Film einen kritischen Blick drauf werfen, was die Motivation dahinter war. Und es steuert ja dahin, dass ich dann hingegangen bin und nachgeschaut habe, wo das nächste Mal diese Montpellier Society sich trifft. Und die trifft sich, das ist diese grundliberale Gemeinschaft von Menschen, die über die Welt nachdenken will und wie sie sie steuern wollen. Die treffen sich 2012 in Marokko. Das schien mir dann doch ein bisschen oder machte mich hellhörig, weil das ist ja das Umfeld, wo gegenwärtig die Demokratisierungsprozesse stattfinden, die Revolutionen stattfinden. Und dass die sich ausgerechnet da treffen, macht einen im Zusammenhang mit diesem Film schon ein Stück weit hellhörig.
Kommen wir zum nächsten Film. Capitalism, a Love Story, eigentlich das Gegenstück. Michael Moore, der große Polemiker, nimmt sich dieses Mal die Finanzwelt vor und stellt ein paar Fragen, die sich wohl jeder stellt und erhält darauf keine Antworten in der Ästhetik eines Werbefilms. Trotzdem, was haben Sie aus diesem Film mitgenommen?
Also Michael Moore macht genau das, was Richard Briette in L'Encerclement nicht macht, behaupte ich.
Darum habe ich gesagt, das Gegenstück.
Und dafür liebe ich ihn auch, muss ich sagen. Michael Moore ist wie ein Kolumnenschreiber. Er macht Pamphlete, er macht kein Hehl draus. Er zeigt ganz klar, er hat ein Anliegen. Er ist schockiert und irritiert und er ist wütend über das, was passiert ist mit diesem, wie Sie dort sagen in den USA, Main Street bailing out Wall Street. Die ganz einfachen Menschen mit ihren Steuergeldern haben die großen Banken gerettet. Jetzt werden sie alle aus ihren Häusern rausgeworfen, weil sie die Hypotheken nicht mehr zahlen können und so weiter. Wirklich die skandalösen gesellschaftlichen Dimensionen von dieser Finanzkrise und was danach passiert ist und wie die Regierung und ihre Politik da eine Rolle gespielt hat. Und er kommt einfach und in seiner Art, also unterhaltsam, wie er ist und auch als Selbstdarsteller, kommt er und hält ein Plädoyer für eine Rückkehr auf gewisse Werte und er bringt auch ein paar Fakten, mit denen man nicht so vertraut ist und die nicht immer im Diskurs dabei sind, die ich auch sehr interessant fand. Unter anderem ein Beispiel aus der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, wo streikende Fabrikarbeiter unterstützt wurden. Oder die Regierung hat die Polizei oder die Armee geschickt, die National Guard, genau, um diese streikenden Arbeiter vor den Streikbrechern zu schützen. Und das ist sehr sinnbildlich für frühere Zeiten, wo die Machtverhältnisse ganz anders waren und wo man ein bisschen mehr eine Idee von Gerechtigkeit pflegen konnte.
Ich möchte diesem Film nicht ungerecht werden. Ich habe ihn jetzt nochmal geschaut, weil ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich habe die Michael Moore-Filme nicht mehr aus auseinandergebracht, weil es das war so quasi, okay, Flint, Michigan, wir kennen Flint, Michigan, seinen Heimatort mittlerweile ein bisschen. Es ist einfach wiederum Flint, Michigan, das im Zentrum steht, das macht er gut, das macht er sinnvoll, aber es hat dazu geführt, dass ich mittlerweile irgendwie mich nicht mehr erinnern konnte, über was er jetzt genau da noch gesprochen hat.
Einfach den Niedergang seiner Heimatstadt.
Ja, aber das hat er in Roger and Me schon gemacht. Und also in seinem ersten quasi Film, wo er ja dann bekannt geworden ist. Und ich musste wirklich nochmal schauen, war das jetzt wirklich auf, oder wo ist er da stehen geblieben? Weil es ist immer ungefähr seine selbe Masche, das ist auch gut. Sie haben gesagt, ein Kolumnenschreiber. Aber es eben, um ihm nicht ungerecht zu werden, es sind genau diese Dinge, die ich auch gesehen habe, die dann ja im Inside Job, wo wir noch darauf kommen, parallel abgebildet werden, in einer ganz anderen Art und Weise. Und man sieht da, man kann da immer wieder die Quervergleiche ziehen. Und dass er dann seinen Vater ins Spiel bringt und zeigt, wie es damals war. Und eben mit der Streikzeit fand ich faszinierend.
Sie haben schon den nächsten Film erwähnt, Philipp Meyer. Das ist Inside Job von Charles Ferguson, ein Film, der den Oscar erhalten hat. Ein Film, in dem alle Großen dieser Welt einen Auftritt haben, die wir sonst immer in den Nachrichten sehen. Ich erwähne mal ein paar Namen: George W. Bush, Ben Bernanke, Alan Greenspan, Timothy Geithner.
Gut, die meisten kommen gar nicht im Film vor, weil sie haben geweigert, an dem Film mitzumachen.
Sie werden einfach gezeigt aus irgendwelchen Sequenzen. Ja. Also es ist ein Dokumentarfilm und das ist jetzt einer, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich wirklich etwas gelernt. Ich weiß nicht, es ist mir nicht so didaktisch vorgekommen wie der kanadische Dokumentarfilm und ich habe extrem viel gelernt und das hat mich auch erschreckt.
Ja, ich denke, das ist ein Meisterwerk. Das ist ein brillant recherchiert, ausgeführt und geschnittener Dokumentarfilm. Alle sollten diesen Film sehen. Der erklärt einigermaßen, was passiert ist, wichtigen Figuren sind. Ein paar Leute haben sich geweigert, mit ihm zu reden, aber erstaunlich viele Leute haben mit ihm geredet und das ist ein verblüffendes Werk.
Ich möchte dazu auch nur ganz kurz etwas anhängen, weil er macht etwas, was bisher nicht gemacht worden ist und das finde ich wirklich speziell. Er zieht die sogenannten Experten, die uns die ganze Zeit diese Situation erklärt haben, nämlich die Professoren von den renommierten Wirtschaftsunis dazu und stellt sie ein Stück weit auf dieselbe Ebene der Täter, die das verursacht haben und zeigt auf, dass die abhängig von diesem System waren, Teil dieses Systems waren und uns gegenüber immer erklärt haben, wieso das so funktionieren muss und damit sie eigentlich Teil der Ursache, Teil des Systems und damit auch Teil des Problems letztlich sind. Spannend, muss man schauen, stimmt. Und schockierend.
Schockierend vor allem auch wegen den personellen Verstrickungen, die es da gibt, auch Seitenwechsel, oder ja, wo wir gedacht haben, bis jetzt gibt es da Fronten und das sind eigentlich getrennte Jobs, aber sie sind es eigentlich gar nicht.
Der Titel macht es auch klar, Inside Job, das ist ein Insider-Verbrechen. Das heißt, diese Firmen, diese Banken wurden von ihren eigenen Leitern und Führern demontiert und in den Ruin getrieben, mit Hilfe von anderen Figuren, wie zum Beispiel korrupte Wissenschaftler. Aber das ist, der Film bringt ein ganz starkes Argument und sehr, sehr toll, auch filmisch, visuell und mit guten Musikstücken zwischendurch.
Und fängt dann in Island, ein Land, dem es vergleichsweise sehr gut ging, muss man sagen. Also das unter den reicheren Ländern war in Europa. Alles funktionierte, 350.000 glückliche Menschen auf Island und plötzlich eine monströse Bankenkrise. Drei Banken, die zusammenbrechen, alles das zu sehen in diesem Film Inside Job von Charles Ferguson. Wir haben noch einen Film und der kommt aus der Schweiz. Jean-Stéphane Brun, 2010, nachdem er sich um den Mais im Bundeshaus gekümmert hat, war es dann plötzlich Cleveland versus Wall Street und da geht es um etwas Ähnliches wie bei Michael Moore. Es geht diesmal einfach um die Stadt Cleveland und es geht darum, wie ärmere Leute ihr Haus verlieren, das sie mal gekauft hatten, mit Hypotheken natürlich, mit Hilfe von Hypotheken und dann irgendwann mal merken, eigentlich können wir das nicht mehr bezahlen und die Banken haben ihnen dann die Häuser wieder weg. Und dann wäre es eigentlich dran gewesen, einen Prozess anzustrengen, aber das wurde dann nicht gemacht und er hat eigentlich diesen Prozess verfilmt, eine Art Courtroom-Drama. Also wie in einem Gerichtshof. Und da werden die entscheidenden Leute kommen da zu Wort. Wie hat Ihnen dieses Experiment gefallen? Das ist eigentlich wie eine Nachstellung einer realen Situation.
Ja, das ist der sogenannte Docudrama, wo dieser Prozess, der nicht stattfinden konnte, die Sammelklage der Stadt Cleveland gegenüber den Wall Street Banken, dieser Prozess ist vertagt worden und Jean-Stéphane Bron inszeniert diesen Prozess. Er bestellt all die Beteiligten, die ganzen Zeugen und auch die Bankenleute und der Staatsverteidiger und die verschiedenen Anwälte, die kommen alle und sagen, was sie vor Gericht gesagt hätten und tun das sehr authentisch und sehr glaubwürdig. Und dieser Film hat die ganze Spannung von einem Courtroom-Drama, von einem Spielfilm, inklusive dem Schluss, wo man gar nicht weiß, wie wird entschieden. Aber das ist alles mit einer großen Authentizität und das auch sehr berührt, weil das wirklich die betroffenen Leute sind, die vor der Kamera stehen.
Und die geben sich dann auch rein, als wäre tatsächlich, als wäre die Situation reell.
Ich hatte manchmal ein bisschen Problem mit dem Schnitt, weil zum Teil waren mir die Sequenzen zu kurz. Also sie haben sehr stark auch die Zeugenaussagen zusammengefasst. Es wurden in den Zeugenaussagen zum Teil wurde verwiesen auf vorherige Äußerungen, die wir aber nicht sehen, die wir nicht hören konnten. Hätte ich gerne gehört. Aber insgesamt hat mir der Film wahnsinnig gut gefallen, weil es eben aufzeigt, all die verschiedenen Interessen. Wir bekommen Leute zu hören, die wir sonst nicht gehört haben. Zum Beispiel im Inside Job, wo ja dann auf Expertenebene wieder geführt wurde. Hier ging es runter bis zu den Menschen, die
also
betroffen waren.
Also genau. An der Grasnarbe.
Und, aber das nicht auf einer Betroffenheitsebene, sondern wirklich spannend und zurückgezogen. Und wir hatten unsere Gordon Gekko, ich hätte fast gesagt Donald Rumsfeld-Figur, mit diesem Wall Street-Guy, der da aufgetreten ist, der wirklich das teuflische Element da reingebracht hat. Sehr spannend gemacht, sehr interessant dargestellt.
Filme zur Finanzkrise, das war das Thema des heutigen Kulturstammtischs. Zu Gast waren Marcy Goldberg, Filmhistorikerin und Kulturkritikerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Philipp Meyer von der Wirtschaftsredaktion von Radio DRS, aus Basel, aber wohnhaft in Bern, damit das auch noch gesagt ist. Und mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.